Hallo, Thomas?
Ja, einen schönen guten Abend an alle Zuhörenden und an euch von der Redaktion.
Ja, guten Abend. Du hast das schnell angerufen, rufst aus der Sicherungsverwahrung in Freiburg an. Du hattest jetzt vor kurzem einen Artikel geschrieben, der lautete: Der erste Todesfall in der Sicherungsverwahrung Freiburg 2021, also in diesem Jahr. Und vielleicht kannst du mal kurz sagen, um welchen Gefangenen es sich dabei handelt.
Ja, vor ganz wenigen Tagen ist in dem Gefängniskrankenhaus Hohenasberg bei Stuttgart, das ist das zentrale Gefängniskrankenhaus für das Bundesland Baden-Württemberg, ein knapp 80-jähriger, langjähriger Insasse der Sicherungsverwahrung Freiburg verstorben. Vor einigen Wochen ging er mal zum Arzt und wurde dann ins Krankenhaus hier in der Stadt Freiburg verlegt. Man diagnostizierte Krebs, er bekam mehrere Chemotherapien und zuletzt, nachdem die dann offenbar nicht im gewünschten Maße anschlugen, wurde er ins Gefängniskrankenhaus verlegt, wo er dann kurze Zeit danach verstorben ist.
Also, du hattest geschrieben, der sei erst 78 Jahre alt geworden und es war ein Gefangener, der lange im Gefängnis gewesen ist. Kannst du vielleicht mal sagen, wie lange er jetzt so im Gefängnis gewesen ist?
Also er verbrachte mehrere Jahrzehnte hier in der Haftanstalt, insbesondere in der JVA Freiburg. Und da er schreinerisch sehr bewandert war, war er gern gesehener Mitarbeiter in der Gefängnisschreinerei und hat dort seit Jahrzehnten dann auch gearbeitet, hat für sich selber natürlich Sachen gemacht, aber hat auch viele Aufträge für die Anstalt erledigt, auch für das Personal. Und zuletzt war er zum Beispiel im Zuge der Pandemie im Jahr 2020 damit beschäftigt, an den Konstruktionen mitzuwirken, die dann so Trennscheiben zwischen Insassen bei Besuchen voneinander trennen sollten.
Daraus entnehme ich, dass er relativ schnell gestorben ist, wenn er da noch mit beschäftigt war. Der Punkt war, er war aber nicht nur ein guter Handwerker, ein guter Tischler, ein guter Schreiner, sondern er hatte auch Courage, er war auch, ich würde sagen, selbstbewusst. Und er hatte mal, das hattest du ausgeführt, gesagt, dass die Sicherungsverwahrung sozusagen eine Station für den Tod ist. Ich sage es mal so ein bisschen, so habe ich es verstanden. Kannst du das vielleicht noch mal ein bisschen weiter erläutern, wie er das genau gemeint hat?
Das hat jetzt weniger er gesagt, sondern prinzipiell ist der Topos, dass Sicherungsverwahrungsabteilungen schon seit Jahrzehnten als sogenannte Todesstationen oder Totenhäuser heutzutage gelten, weil dort die Empfindung vieler Insassen dahin geht, dass es eher wahrscheinlich sei, dass in der Haft oder dann in der Sicherungsverwahrung verstorben würde, als entlassen zu werden. Hintergrund der Sicherungsverwahrung ist ja, dass 1933 die Nationalsozialisten in das Strafgesetzbuch die Vorschrift aufnahmen der Sicherungsverwahrung, die seitdem den Staat ermöglicht, Menschen auch nach Verbüßung ihrer eigentlich zuerkannten Freiheitsstrafe hinter Gittern zu halten, und zwar eben potenziell bis zum Tod. Das heißt, man trägt dann gewissermaßen das Keinsmal des sogenannten gemeingefährlichen Menschen auf der Stirn, und das veranlasst die Justiz dann nicht zu irgendwelchen wilden Experimenten, sondern, und das hat eben der nun verstorbene Herr K. gemeint, dass viel zu oft auf die sogenannte biologische Lösung gesetzt werde, was er auch in seinem eigenen Fall befürchtet hatte. Biologische Lösung meint halt in dem Fall einfach das mehr oder weniger natürliche Sterben. Was natürlich dann die Vollzugsanstalt jeglicher Pflichten enthebt. Wenn man einen Menschen aus der Sicherungsverwahrung freilässt, noch lebendig, dann ist natürlich immer das Risiko gegeben, auch wenn es nur in sehr, sehr seltenen Fällen zu extremen Rückfällen kommt, ist aber immer natürlich ein Restrisiko gegeben, dass dieser Mensch wieder irgendwelche Straftaten begeht. Dieses sogenannte Restrisiko sinkt natürlich auf null, wenn der entsprechende Insasse einfach gestorben ist. Und deswegen gelten halt Sicherungsverwahrungsabteilungen, insbesondere als Totenhäuser oder Totenstationen, hier in der JVA Freiburg einfach auch festgemacht, dass in die Zelle, in die ich 2013 einzog, wenige Monate zuvor ein Insasse gestorben war und dann im Laufe der nächsten Jahre natürlich immer wieder Menschen gestorben sind. Auch draußen sterben selbstverständlich auch Menschen, auch jetzt aktuell natürlich, insbesondere im Zusammenhang mit Corona, aber auch in sonstigen anderen Zusammenhängen. Aber wenn man halt so gedrängt auf engem Raum zusammenlebt und die eigene Freiheit erhofft, wieder erlangen zu können, und dann sieht man Menschen eben eher sterben als entlassen werden, dann macht sich das natürlich nicht stimmungshebend, sondern eher stimmungssenkend bemerkbar.
Das ist richtig. Er hatte aber auch eine Auseinandersetzung mit der zuständigen Psychologin, ich glaube Frau W. hast du sie benannt, die ja auch sehr fragwürdige Therapievorschläge gemacht hat. Also ich glaube, das hatten wir auch mal drüber geredet, so sinngemäß, ja, sie, wenn Ihnen das nicht passt, dann können Sie ja auch sich aufhängen. Das hat auf jeden Fall Herr K. auch kritisiert. Also kannst du das nochmal ein bisschen genauer ausführen? Weil du
ja, die letzten Monate, also im Jahr 2020, aber auch schon davor waren, so wie er es sich mitgeteilt hat, und dann, nur danach kann ich natürlich gehen, ich kenne keine Akten, ich kenne auch nicht die Position der Psychologin. Nach seiner Mitteilung hat er intensive Auseinandersetzungen mit der Gefängnispsychologin dahingehend gehabt, was die weitere Gestaltung seiner Sicherungsverwahrung angeht. Er wollte natürlich entlassen werden und hat geltend gemacht, er habe viele Therapiesitzungen und viele Therapien aus seiner Sicht auch erfolgreich absolviert. Das hat dann die zuständige Psychologin anders gesehen. Er hat sich auch mit ihr in Gegenwart anderer Insassen dann des Öfteren gestritten. Sie wollte offenbar mehrfach zu ihm, zu seiner Familie mit nach Hause, um persönliche Eindrücke zu gewinnen. Er war auf dem Standpunkt gestanden, es reicht, wenn die Bediensteten des Uniformiertendienstes ihn begleiten. Diese könnten ja aus eigenem Erleben ohne weiteres berichten. Also er wollte da nicht, dass die Psychologin dann auch nochmal gewissermaßen einen Blick auf die innerfamiliäre Beziehungsgestaltung wirft. Und so war eigentlich die letzte Zeit, die er hier verbracht hat auf der Station, auf der ja auch ich lebe, von Auseinandersetzungen mit Frau W. geprägt.
Du hast aber auch geschrieben, dass auch andere Gefangene sie nicht so kompetent finden. Also das ist ja jetzt nicht nur so eine persönliche Abneigung, sondern das, du hast es auch schon, das kann auch ein bisschen generalisiert werden, dass Frau W. ja nicht besonders offen ist für Gefangene, oder was du auch gesagt hast, also Herr K. hätte rauskommen können, nur sie wollte sich selber ein Bild von seiner Familie machen. Das ist ja jetzt so ein Beispiel, und aber es ist ja so, dass auch andere Gefangene, glaube ich, bei euch in der SV auch nicht so gut zu sprechen sind auf Frau W.
Also ob Herr K. hätte herauskommen können, das ist dann natürlich immer noch eine Frage der Sichtweise. Mhm. Frau W. Würde natürlich jegliche Äußerungen in dieser Richtung von sich weisen, also was jetzt auch Kritik angeht. Also sie hat auch mal vor einiger Zeit geschrieben, insbesondere meine Person, auf meine Person gemünzt, ich würde ihre Fachkompetenz in Eingaben und in Veröffentlichungen diskreditieren. Allerdings sollte man sich ja durchaus die Frage stellen, wenn von einer nennenswerten Anzahl von Insassen einer ganz bestimmten Psychologin viele sich völlig zurückziehen. Also ich habe gerade heute wieder erfahren, dass ein anderer Insasse, der noch vor einigen Monaten auch noch mit ihr gesprochen hat, sich auch mittlerweile völlig von ihr zurückgezogen hat. Aktuell macht sie, ich glaube, mit 3 Insassen intensivere Therapiegespräche von der Gesamtstation. In der Regel wird allerdings natürlich dann vollzuglicherseits die Schuld und die Verantwortung einzig und alleine bei den ja aus Sicht der Justiz besonders schwer gestörten Insassen gesucht. Letztlich ist es ja wie draußen auch, jetzt nehmen wir den Fall der Polizeigewalt, die Polizei wird immer behaupten, Schuld ist immer der vom Polizisten erschossen oder mit Zwangsmaßnahmen behandelt wurde. Schuld ist niemals der Polizist oder die Polizistin, sondern es ist immer letztlich der Betroffene verantwortlich für die Misere. Und das spiegelt sich letztlich, insofern ist ein Gefängnis auch jetzt nicht ein besonderer Ort, sondern es spiegelt letztlich die Praxis, die im Leben draußen auch vielen Hörerinnen und Hörern vielleicht bekannt sein mag, hier insofern ganz konkret natürlich kristallisiert an Frau W., einfach nur wieder.
Das ist richtig, nur natürlich sind diese Gefangenen auch sehr abhängig von dieser Psychologen. Also wenn die den Daumen runterhält, dann ist es schwierig. Also das ist es der andere Punkt. Das heißt, es ist ja dann auch so ein Balanceakt, dass die entscheidet ja, hat auf jeden Fall ein großes Wort mitzusprechen, ob der Gefangene sich in Anführungsstrichen gebessert hat oder nicht. Also das ist, glaube ich, noch, das ist dann wieder so eine knastspezifisches Problem.
Genau, also Gefängnispsychologinnen und Psychologen entscheiden, also heutzutage nicht mehr, da hat sich in den letzten 20, 30 Jahren sehr viel geändert. Früher war das tatsächlich so, wenn der oder die Psychologin ihr Platzett gegeben hat oder seins, also die Zustimmung erteilt hat, dann wurden in der Regel Vollzugslockerungen umstandslos gewährt. Heutzutage sind diese Leute auch eingebunden in ein großes Team, und im Bereich der Sicherungsverwahrung wird dann nochmal genauer hingeschaut und nochmal genauer hingeschaut. Dann werden Gutachterinnen und Gutachter externer Couleur eingeschaltet, also außerhalb von Haftanstalten, die arbeiten in Universitäten oder sind freiberuflich tätig. Dann werden die Akten im Justizministerium vorgelegt. Aber wie du ganz richtig gesagt hast, den ganzen Zug der weiteren Lockerungen auf die Schiene setzen, das tut der oder die jeweilige behandelnde Gefängnispsychologin oder Psychologe. Wenn diese Person sagt, ich habe hier sehr positive Fortschritte erkannt, das kann man auch bei einem Insassen von oder einem Insassen hier auf der Station, einem Patienten von Frau K auch von Frau W auch sehen, wo es dann halt eben sehr viele Fortschritte gegeben hat noch vor der Pandemie und dann bedingt durch die Pandemie natürlich nicht mehr. Da wurde dann entsprechend positiv verfahren und bei allen anderen halt eben weniger positiv bis gar nichts eigentlich.
Ja. Genau. Hinzu kommt natürlich, dass die Bedingungen unabhängig jetzt von psychologischer Beratung im Knast schlechter sind, also schlechtere Bedingungen, schlechteres Essen. Die Gefangenen sind alle in einer Zwangsgemeinschaft, sind alle eingepfercht auf einer Station und die Bewegungsabläufe sind nicht so wie draußen. Also das ist sehr, sehr schwierig. Ne? Also sie haben ja wenig Auslauf in dem Sinne, nicht wie draußen, wo du mal ins Sportstudio gehen kannst oder joggen kannst oder Radfahren kannst. Das ist ja alles sehr eingeschränkt. Und da potenziert sich natürlich dann das Leiden noch. Also dann, es ist ja so, dass die Sterblichkeit in dem Knast auf jeden Fall auch höher ist. Ich glaube, die Menschen sterben auch früher als Menschen, die jetzt draußen leben. Ne? Also das kann glaube ich, auch gesagt werden.
Genau, und wenn man dann natürlich jetzt nochmal den Bogen schlägt zu Corona, da habe ich jetzt gerade heute Post bekommen von Shorty. Also über Shorty habe ich öfters auf meinem Blog berichtet, beziehungsweise wenn man den Namen Shorty und die JVA Freiburg googelt, dann würde man da auch ältere Beiträge über ihn finden. Shorty hat es mittlerweile in die JVA Werl verschlagen und er schickte mir von dort, datiert 28. Mai, ein Formblatt. Dort sei die Anstalt mittlerweile abgeriegelt wegen einer aktuell höheren Anzahl an Corona-Infektionen. Und dort bekamen dann die Insassen ein farbiges Formular oder ein Blatt ausgehändigt. Die erste Vorschrift lautet Stay Home. Und Stay mit einem Herzchen, mit einem roten, also ernsthaft, das ist kein Witz, sondern das ist so, sie dürfen ihre Hafträume nicht verlassen, um Kontakte zu vermeiden. Dann möge man darf den Hafträume nicht verlassen, man möge ihn trotzdem mehrfach am Tag 30 Minuten lüften, man solle sich zur Bekämpfung des Virus häufig die Hände mit Seife waschen, mindestens 30 Sekunden und so reiht sich dann eine Vorgabe an die andere. Ob aktuell die Haftanstalt JVA Werl noch wegen Corona abgeriegelt ist, entzieht sich natürlich meiner Kenntnis. Der Brief von Shorty datiert vom 28. Mai.
Also ist noch relativ frisch der Brief. Ja, okay, das hört sich alles nicht besonders gut an. Also klar ist einmal, die Gefangenen sterben früher als draußen. Die medizinische Versorgung im Knast ist auch nicht gut. Psychologische Betreuung ist auch eben zweifelhaft, ist auch nicht so optimal. Ne? Also die Leute können sich ja ihre Gutachter oder ihre Psychologen nicht aussuchen. In dem Sinne haben wir jetzt keine Fragen mehr. Möchtest du zum Schluss noch irgendwie was ergänzen oder noch was sagen?
Ja, ich möchte noch was sagen. Ich meine, vielleicht wirst du im Laufe deiner Sendung noch darauf hinweisen. Letzte Woche am 27. Mai ist ja in Venezuela Bernd Heidbreder gestorben, der in Verdacht steht, 1995 mit anderen Genossen in Berlin-Grünau den im Bau befindlichen Abschiebeknast geplant zu haben, zu sprengen. Er ist 60 Jahre alt geworden, wir hatten es ja gerade vom Sterben. Er ist an Krebs gestorben, er ist zwar in Freiheit gestorben, aber die letzte Zeit, insbesondere durch die Krebserkrankung, die Unsicherheit, vielleicht doch noch nach Deutschland ausgeliefert zu werden, belasteten ihn und die Menschen, die um ihn herum in Venezuela sind, natürlich auch sehr und natürlich auch die ganzen Freundinnen und Freunde und die Familien in Deutschland. Und vielleicht wirst du später nochmal im Laufe der Sendung was zu ihm sagen.
Guter Tipp, wenn wir Zeit haben, werden wir es noch machen. Gut, beziehungsweise nicht gut, Thomas. Ich denke, wir werden weiter miteinander in Kontakt bleiben, weiter über Knäste berichten und aber auch natürlich über den Beckenrand hinaus zu gucken, wie du es mit Bernhard gemacht hast. Okay, und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Tschüss.